herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar die Astrid Kohlmeier. Astrid, herzlich willkommen.
Hallo Zoe, danke für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich, über was wir alles sprechen werden.
Ja, ich mich auch. Astrid, du bist wirklich eine ganz besondere Person in unserer Legal, nicht nur Legal Tech Bubble, sondern in der Legal Bubble, vor allen Dingen in Deutschland beziehungsweise in der Dachregion, weil du vereinst so viele verschiedene Dinge und bist dadurch auch ganz, ganz besonders. Eine Mini-Vorstellung meinerseits von dir. Du bist nicht nur Anwältin, sondern auch Legal Designerin. Und was das bedeutet, erzählst du uns hoffentlich gleich. Du bist aber auch Unternehmerin und Beraterin. Du bist Member bei der Bucerius Law School in der Executive Faculty, weil du Legal Design Vorlesungen gibst. Und du bist Co-Founderin vom Liquid Legal Institute, wo wir gemeinsam im Aufsichtsrat sind. Mensch! Und letzter Punkt, du bist Autorin eines Buches, über das wir auch gleich reden. Herzlich willkommen, Astrid. Magst du dich einmal vielleicht in deinen eigenen Worten vorstellen, was all diese Dinge bedeuten und wie man die alle unter den Hut kriegt? Aber vielleicht zuerst, wie du da hingekommen bist und wie man eine solch außergewöhnliche Karriere gestaltet oder wie sich die entwickelt hat.
Also super, du hast ja schon mal eigentlich fast alles genannt sozusagen, was Werdegang den Professionellen angeht, aber ich möchte gerne ein Licht nochmal intensiver drauf werfen, wie sich das alles ergeben hat und wie eins zum anderen kam. Angefangen habe ich tatsächlich als Anwältin in der Kanzlei und da habe ich irgendwie schon so ein bisschen gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir Anwältinnen arbeiten, möglicherweise nicht immer genau das trifft, was die Mandantinnen und Mandanten gerne wollen, rein was sozusagen zum Beispiel den Output angeht, was wir an Schriftsätzen verfassen, ist ja doch alles irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Es war aber in dem Moment wirklich noch überhaupt nichts Konkretes, dass ich gesagt hätte, das muss ein anderer Beruf werden. Da war ich noch weit davon entfernt. Ich ging dann aber in die Versicherungsindustrie und habe dort ein Prozessfinanzierungsunternehmen mit aufgebaut. Legal Tech wurde es dann vielleicht erst mal später zu sagen, aber es war noch in den Anfängen. Und da war ich in der Funktion Marketing und Kommunikation im Management-Team und habe da sehr viel Berührungspunkte mit Designern gehabt und habe da zum zweiten Mal in meiner Karriere gemerkt, dass Designer anders denken als Juristen. Das zweite Mal deswegen, weil ich während meines Studiums schon in der Werbeindustrie gearbeitet habe, um mir Studium zu finanzieren. Und da war ich auch schon total fasziniert von der Art und Weise, wie Texter vor allen Dingen mit Worten umgehen und wie sie es schaffen, dich sogar zu einem Kauf zu animieren mit einem Slogan, den sie sich ausdenken. Und fand ich, das ist schon wirklich sehr unterschiedlich zu den langen Ausführungen, die wir als Anwältin haben. Genau, und so ist es, sozusagen bin ich dann auf diesen Geschmack der Designer wiedergekommen und fand es einfach so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, ich will das von der Pike auf lernen, habe dann parallel ein Designstudium gemacht und fand es einfach spannend, diese unterschiedlichen Denkweisen zusammenzubringen in einer Zeit, wo wir wirklich jetzt noch überhaupt nicht über Legal Tech oder Legal Design sprechen, war also schon früh, ja. Genau, und das war so eigentlich der Werdegang, der ja die Grundlagen gelegt hat für das, was ich heute mache. Heute bin ich Unternehmerin mit einer eigenen Beratungsfirma, Astrid Kohlmeier Legal Design heißt diese Firma. Und ich fokussiere mich wirklich 100% auf das Thema Legal Design, wo also Recht und Design zusammenkommt. Ich werde jetzt gleich nachher nochmal erklären, was es vielleicht genau ist. Aber rein jetzt mal vom persönlichen Werdegang. Das sozusagen, darauf bin ich jetzt konzentriert und berate sowohl Unternehmen als auch, Kanzleien. Aber auch der Justizsektor sozusagen entwickelt sich ja immer mehr und auch hier gibt es Anfragen und erste Vorträge und Zusammenarbeiten, wie wir vereinfachen können, wie wir Nutzer mehr in den Mittelpunkt stellen. Und hier komme ich vielleicht jetzt zu, was Legal Design ist. Ja. Das ist wirklich die Konzentration auf die Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern im Recht. Und meine Beratungsagentur hat sich quasi darauf fokussiert, sogenannte angenehme Rechtserlebnisse zu schaffen. Und genau darüber möchte ich mit dir reden.
Ja, Wahnsinn. Erstmal vielen, vielen Dank für nochmal die Zusammenfassung und den Einblick, wie du dazu gekommen bist und wie man überhaupt als Juristin das Thema Design für sich entdecken kann. Und mittlerweile haben das ja auch noch andere verstanden, Gott sei Dank. Aber ich glaube, das liegt vor allen Dingen in Deutschland hauptsächlich an dir, weil du das Thema so promotest und auch wirklich deine Firma, dein Name, eine Brand dafür ist, also kann ich aus externer Perspektive auf jeden Fall so sagen. Und das ist total cool. Magst du uns einmal mitnehmen in den Prozess oder in die Themenwelt? Wo findet oder wo könnte man Legal Design anwenden? Was bedeutet Design im juristischen Kontext? Was bedeutet irgendwie angenehme Erfahrung mit juristischem Kontext oder der User in den Vordergrund? Das ist ja für manche unserer Zuhörer vielleicht noch etwas neu. Und wie man da rangeht, wie sowas aussieht. Ja, magst du das mitteilen?
Also vielleicht, man kann es vielleicht mit einem guten Beispiel beginnen. Und zwar ist zum Beispiel aus der Beratung mit Siemens, war es in dem Fall, haben wir ein Projekt gemacht und da haben wir untersucht, da war die Aufgabenstellung, es gab sozusagen ein großes Vertragskonglomerat bei dem Kauf von Softwarelizenzen, der sich der Käufer, der Interessierte, sozusagen auf einer Plattform selbst zusammenstellen musste, sozusagen in mehreren Schritten, also sozusagen als Ergebnis einer wahrscheinlich historisch gewachsenen Situation. Wir hatten sozusagen die Ausgangslage, dass es ein relativ komplexer Vorgang war, der den Kundinnen und Kunden in dem Moment, in dem Fall wirklich zugemutet wurde. Und was wir im Legal Design immer machen, wir wenden die sogenannte Design Thinking Methode an, darauf basiert quasi auch die Idee größtenteils, also vielleicht hier nochmal zur Definition, wir kombinieren Design Thinking, das ist eine nutzerzentrierte Methodik, die weltweit angewendet wird, um einfache, auf sozusagen Bedürfnisse hin zugesteuerte Produkte, Services, aber eben auch Inhalte zu strukturieren. Und diese Methodik wenden wir eben im Design Thinking und im Legal Design an. Und da haben wir eben angefangen mit einem Research. Und der Research sah natürlich so aus, dass wir uns mit den Nutzerinnen und Nutzern beschäftigen. Und das bedeutet, dass wir die befragen zum Beispiel und dass wir also in Erfahrung bringen, welche Schwachstellen gibt es denn in einer bestimmten Aufgabenstellung. Jetzt habe ich ja geschildert, wir hatten hier als Aufgabenstellung diesen komplexen Prozessvorgang, also diesen Vertragsprozessvorgang, denn im Endeffekt sollte passieren? Ein Produkt sollte gekauft werden. Und vor jedem Produktkauf findet ein Vertragsschluss statt. Das wissen ja nicht nur Anwälte und Rechtsanwältinnen, sondern das wissen ja alle sozusagen. Aber die Kundinnen und Kunden sind ja oftmals keine Rechtsanwälte. Und trotzdem muten wir als sagen Rechtsblase den Leuten Inhalte zu, die sie schwer verstehen können, aber eben auch offenbar Prozesse, die sie nicht so leicht nachvollziehen können. Also haben wir uns damit auseinandergesetzt zu eruieren, was sind denn da wirklich die Schwachstellen und wo können wir ansetzen. Und wir haben tatsächlich eben eine ganz große Erkenntnis aus diesem Research gewonnen, also mehrere Erkenntnisse. Aber die größte Erkenntnis war, dass wenn wir in einer Customer Journey, das wird ja vielleicht vielen bekannt sein, also wenn wirklich ein Kunde von A bis Z eine Reise unternimmt, um ein Produkt, ein Service einzukaufen, wird wahnsinnig viel Geld investiert, um diesen Kunden erstmal an Bord zu ziehen. Das wirst du als Unternehmerin auch wissen, das kostet Geld sozusagen.
Marketing.
Ja, an jeder Stelle im Prozess. Es geht erstmal um die Entwicklungskosten, also Research and Development. Es geht darum, Kunden zu überzeugen, Kunden zu finden und letztlich dann auch dazu zu bringen, dass sie dein Produkt wählen. Das ist also eine ganze Kette von Abläufen, die davor stattfinden, bevor es zum Vertragsschluss kommt und bevor es dann zur Übergabe mit dem des Produktes überhaupt kommt. Jetzt haben wir also, und es gibt 808 Milliarden Euro beziehungsweise Dollar in 2022 wurden investiert in Advertising weltweit. Jetzt können wir uns mal sozusagen ins Verhältnis stellen. Okay, ich investiere weltweit 808 Milliarden Dollar, habe dann aber den Vertragsprozess, der so anstrengend ist, dass die Leute, und das ist die Erkenntnis aus dem Research, dass sie sich für ein anderes Produkt möglicherweise entscheiden, weil das Erlebnis, und da komme ich zu den angenehmen Rechtserlebnissen, das Erlebnis des Vertrags zustande kommens so schlecht ist. Und das ist tatsächlich eine Erkenntnis in diesem Research gewesen, dass die Kundinnen und Kunden sich dann, wenn es am Schluss der Reise so anstrengend wurde, auch für ein anderes Produkt entschieden haben. Außer es war sozusagen ein Monopolprodukt, was man dann nur dort kaufen konnte. Aber das ist ja nicht die Lösung. Und um den Fall, und ich glaube, es ist ein ganz guter Einstieg in diese Thematik, um das Beispiel abzuschließen. Erst hieß es sozusagen, naja, können wir uns jetzt eigentlich noch ein Legal Design Projekt leisten aus der Rechtsabteilung heraus. Danach, nach diesem Research und diesen doch sehr wichtigen Erkenntnissen, heißt es eigentlich, können wir uns ein Geschäft ohne Legal Design eigentlich leisten, wenn wir auf der Strecke dann vielleicht doch Kundinnen lassen, die sich abgeschreckt fühlen, wenn der Vertrag sehr kompliziert ist. Und Legal Design setzt genau da an, den Vertrag und das Erlebnis darum herum, die Inhalte so einfach zu strukturieren, dass derjenige, der ein Interesse an einem Produktkauf hat oder Servicekauf, tatsächlich auch den einfach vollziehen kann. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil es irgendwie ganz viele Räume eröffnet und vielleicht auch so anfassbar macht, worum geht's denn hier? Es geht nicht nur darum, sozusagen rechtliche Inhalte zum Beispiel visueller zu gestalten, was wir auch machen, aber es geht eben im Kern wirklich darum, ein tiefer greifendes Problem zu lösen und genau das eruieren wir im ersten Schritt.
Wow, vielen, vielen Dank. Also ich kann da komplett von A bis Z das nachvollziehen, weil das, glaube ich, egal in welchem Unternehmen, und das muss jetzt noch gar kein Großkonzern wie Siemens sein, sondern am Ende auch egal, ob Kanzlei oder normales Unternehmen, wirklich von Produktentwicklung über Vermarktung, man tut wahnsinnig viel und steckt super viel Energie und Ressourcen rein, jemanden überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, den dann dafür zu überzeugen, wie du gerade gesagt hast, und dann kurz vor Schluss, dass die dann abspringen, das ist also das Allerschlimmste, weil damit der gesamte Aufwand davor quasi zunichte gemacht wurde und auch, glaube ich, durch eine solche, sage ich mal, wenn sie wirklich sehr umständlich ist und nicht besonders gute Experience ist, dass eben auch einen nachhaltigen Schaden in der Wahrnehmung dieser Person erzeugt über den Teilnehmer, der so eine schwierige Experience, sage ich mal, gestaltet und was für ein enormes Potenzial man heben kann, wenn man das erkennt durch den Research, wie du gesagt hast, und das dann beheben kann, nicht?
Genau, und das ist ja crazy. Die Chance, die wir hier haben, denn wenn wir uns anstrengen, dann den Inhalt der Verträge, aber auch den Workflow drumherum so einfach in dem Erlebnis, in der Experience zu machen, dass es sich vielleicht anfühlt wie ein Einkauf bei einem Lieferservice, dann haben wir plötzlich verstanden, dass es auch im Recht darauf ankommen kann, dass wir uns über Nutzererlebnisse unterhalten.
Komplett.
Und das ist etwas, was eben, wie du vorher richtig sagtest, vielen ist es vielleicht neu, viele können vielleicht mit den Begrifflichkeiten auch nichts anfangen. Dabei sind diese Begriffe längst im Raum, zwar aus anderen Bereichen, aber das ist nun mal die Erfahrung, die wir im Recht eben auch machen, was Legal Design insgesamt angeht. Wir sind eben relativ spät in der Anwendung einer Methodik, die in vielen anderen Bereichen eben schon längst gang und gäbe ist. Und da sind wir einfach sozusagen mittendrin. Es bringt es aber vielleicht auch ganz gut in den Rahmen, was ist denn da eigentlich, was macht man denn da eigentlich? Also ich habe jetzt einen Fall.
Ja, sehr gut. Wie schafft man das denn zu erkennen?
Genau, also sozusagen, ich habe jetzt mal einen Fall beschrieben, der sehr plakativ ist, was jetzt die Inhalte und vielleicht die Prozesse angeht. Und es sind aber auch schon die zwei größten, sagen wir mal, Schwerpunkte, die man in so Projekten hat, die sowohl aus dem Inhouse-Bereich kommen, als auch aus dem Kanzleibereich, kann man sagen. Also wirklich, was machen wir mit unseren Kundinnen und Kunden? Wir geben Workshops und zum Beispiel diejenigen in der Methodik zu trainieren, die davon noch überhaupt keine Ahnung haben, aber also auch sowas wie Impulse-Talks, gerade wenn man irgendwie eine Mannschaft erstmal davon merken lassen möchte, dass es das überhaupt gibt, dann eignet sich sowas eigentlich ganz gut. Und dann gibt es aber auch so diese intensiven Beratungsprojekte und da geht es dann tatsächlich hauptsächlich um Content, also wirklich Inhaltsdesign und aber auch Workflow-Prozessdesign, wo natürlich immer auch die technische Legal Tech-Komponente mit drin ist, wollen wir mal sagen. Und wenn wir vielleicht hier nochmal unterscheiden unter dem Content-Design und Process-Design bei Inhouse-Abteilungen, dann haben wir die häufigsten Anfragen im Bereich sozusagen Verträge zu vereinfachen, die also so einfach zu formulieren und visuell aufzubereiten und auch oft technisch interaktiv zu gestalten, weil das auch das ist sozusagen ein Learning aus der heutigen Zeit, dass wir diese Interaktivität einfach haben wollen. Das sind sozusagen die häufigsten Anfragen, aber sehr viel auch machen wir Projekte im Bereich Compliance Design, wo es darum geht, sozusagen einheitliche Guidelines, Richtlinien in einfach verstehbare Standards zu entwickeln, die zum Beispiel dann eben auch wie so eine Application funktionieren, wo du anders, also vielleicht auch da ein gutes Beispiel. Normalerweise machen Rechtsabteilungen sozusagen Compliance-Richtlinien in ein Word-Dokument. Das ist dann oftmals irgendwie 20, 30 Seiten lang, voll mit Rechtssprache. Und das wird dann sozusagen released an die Business Units und die sollen das dann verstehen. Und das funktioniert eben in der Regel schlecht. Und was wir eben machen, ganz viel, auch haben wir ja mit der Firma Merck gemacht, aber auch mit vielen anderen Firmen schon, dass wir wirklich in ein sehr schnell interaktives Dokument überführen oder auch eine Application, damit man sozusagen informationsgesteuert als Nutzer sich orientieren kann. Ich kann da gerne vielleicht später nochmal einen Fall ausführlicher machen, aber nur mal, um den Überblick zu geben. Hier sind sozusagen viele Anfragen oder hier gibt es viele Projekte in diesem Bereich. Bitte.
Ja, ich wollte nur eine Sache ergänzen, die mir dabei gerade einfällt. Gerade als das Thema Legal Design, sag ich mal, vor mehreren Jahren dann plötzlich bekannter wurde, sage ich mal, war ja dann auch immer davor oder parallel der Hype zum Legal Tech. Ja, und ich meine, wir machen das jetzt ja auch schon seit 37 Jahren, also so neu ist es auch nicht. Aber da war, glaube ich, immer die große Erkenntnis von vielen, aber erst als sie es selber mal gemacht haben, zu sagen, man braucht jetzt nicht, wenn man ein Problem hat, sofort eine Software, sondern man muss erstmal das Problem verstehen und überlegen, was für den Nutzer, für den End-User oder für die Person überhaupt sinnvoll wäre. Ja, und dann kann man überlegen, welche Art von Technologie kann helfen. Ja, also das ist das Interessante, weil wir natürlich, wenn wir Software entwickeln, auch erst überlegen, was braucht der User und in welchem Kontext würde er es nutzen, wie hilft es ihm, und wir programmieren nicht einfach nur Software, weil uns das Spaß macht, sozusagen, sondern ich finde, das ist so das ganz, ganz Spannende. Ich habe jetzt eine Frage, weil ich in meiner Uni-Zeit auch Design Thinking Projekte gemacht habe. Ich war in so einem Kurs, also im Master für Entrepreneurship und Innovation. Ich hatte aber viele Freunde, die haben Finance und solche Geschichten studiert, ja, also alle irgendwie BWL-related. Und wir haben ganz viel in diesen Workshops Post-its benutzt, ja, und hatten so Whiteboards und hatten so einen, ja, Innovation Space mit großen Fenstern, wo alle mal reingucken konnten, und die immer nur so, ach, ihr mit euren Post-its, so, als ob ihr eigentlich studiert, ja, und wir wussten natürlich, was wir da gemacht haben und warum wir mit Post-its gearbeitet haben, aber das fand ich war so sinnbildlich auch für das, was in unserer Branche, also in der juristischen Branche, so ein bisschen die Wahrnehmung war, so Legal Design, Post-its, aha, wofür braucht man das denn jetzt, und irgendwie diese Seriosität nicht so ganz verstanden, was der Sinn und Zweck ist. Magst du vielleicht das sozusagen als Aufhänger nutzen, um zu sagen, wie sehen dann solche Workshops aus und was ist der Vorteil von Post-its, ja? Und dass man eben erstmal mit Post-its arbeitet und nicht sofort die Software programmiert.
Also ich erkläre, genauso wie du es auch schon gesagt hast, ich erkläre das auch eigentlich immer in meinen Vorträgen, aber auch in den Projekten. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir ein Missverständnis haben, was Innovation im Recht ist. Ja. Das ist sozusagen etwas, was uns die letzten Jahre eben begleitet hat. Viele dachten oder denken auch immer noch, Innovation bedeutet immer Technik. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, bevor die Technik kommt, muss man also nicht nur die Prozesse analysieren und irgendwie gucken, an welcher Stelle passt Technik, sondern wir brauchen auch noch etwas, nämlich ein Innovationsmindset. Das heißt sozusagen, die Leute, die sich in Firmen damit beschäftigen, müssen auch erstmal die Bereitschaft haben, innovativ oder Innovation zuzulassen und zu erarbeiten. Denn Innovation kommt eben nicht über Nacht einfach so, sondern Innovation ist harte Arbeit. Und erst wenn ich sozusagen diesen Innovationsmindset habe, dann kann ich sozusagen mir überlegen, wie, an welcher Stelle sozusagen würden vielleicht Tools passen, würde irgendwie eine Technik passen. Aber das sind sozusagen so ein bestimmtes Skillset, das ich auch mir antrainieren kann. Und da kommt Legal Design sehr gut zu Pass, weil ich eben durch diese Methodik erlerne, wie ich mich mit diesen Problemen auseinandersetze von meinen Anwendern oder Kundinnen oder auch natürlich Rechtssuchenden oder Leute, die ich berate, Mandanten, damit ich überhaupt mich mit denen gut auseinandersetze. Und jetzt, und sozusagen, vielleicht um abzuschließen, was das Missverständnis in Innovation im Recht ist. Es ist, geht also wirklich nicht darum zu fragen, welches Tool brauche ich, sondern es geht, wie du vorher gesagt hast, darum, welches Problem muss ich lösen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie laufen so Workshops ab? Warum sozusagen ist das wichtig und wie arbeiten wir mit Post-its und was ist das sozusagen vorteilhaft oder eben auch nachteilhaft? Ja? Im Endeffekt sagen, geht es wirklich darum, dass wir die Methodik nutzen, um Probleme herauszufinden. Und das geht eben sehr gut mit dem Prozessablauf, der Design Thinking nun mal bietet. Der besteht immer daraus, sich mit den Nutzern auseinanderzusetzen, sozusagen das Problem zu definieren, das ich eigentlich lösen muss. Und dann komme ich in eine Ideenphase, wo ich ganz viele Ideen entwickle, die ich dann auswähle oder aus denen ich dann auswähle und die ich dann in Prototypen, sogenannte Prototypen überführe. Das sind also einfache, anfassbare Ideen, die ich mit Nutzerinnen und Nutzern testen kann. Das ist also wirklich so der Zyklus des Legal Designs und des Design Thinkings. Und in Workshops machen wir genau so etwas, dass Leute oder die Teilnehmer schnuppern können. Denn an einem Tag wird man kein Legal Designer. Aber an einem Tag, zum Beispiel in einem Workshop, kann man erstmalig die Methodik einmal durchlaufen und verstehen, wie der Ablauf dieses Prozesses stattfindet und wie das genau funktioniert. Und da sozusagen verwenden wir, oder da sind wir auch an Flexibilität, flexible, adhesive Zettel gebunden, weil sie sich eben sozusagen sehr gut versetzen lassen. Also das, die Arbeit mit Post-its bringt dir vor allen Dingen in der Brainstorming-Phase sehr viel, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest. Und das ist ja ein anderes Prinzip auch des Design Thinkings, dass wir stets in Gruppen arbeiten, dass wir kollaborativ vorgehen und dass wir bestenfalls auch interdisziplinär besetzte Teams haben, weil wir mehrere Sichtweisen brauchen, um ein Problem zu lösen. Und wenn jetzt sozusagen jeder sich hinsetzt bei so einem sozusagen physischen Workshop und irgendwie einen Roman auf dem DIN-A4-Zettel schreibt, dann kann man damit nicht sehr gut arbeiten im Brainstorming, sondern wir brauchen tatsächlich diese Flexibilität der kleinen Zettel, die man versetzen kann an die Stelle, wo man es auch immer braucht, um sozusagen interaktiv in dieser Phase gut miteinander arbeiten zu können. Und das ist sozusagen etwas, was die Post-its so auf sich haben. Es sieht irgendwie ganz lustig aus, aber im Endeffekt ist es wirklich ein Instrument, um gemeinsam besser arbeiten zu können. Also das vielleicht so zu deiner Frage, und wie funktionieren die? Also der Ablauf tatsächlich dieses Workshops ist, Kopf aufmachen, sich überlegen, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen will. Wir hatten zum Beispiel, ich kann auch mal beispielhaft jetzt sagen, wir hatten vor zwei Wochen gerade oder vor drei mit der Kanzlei, in dem Fall GSK, also eine der größten Baurechts- oder Baukanzleien hier in Deutschland, hatten wir einen Workshop über eineinhalb Tage lang mit 115 Teilnehmern aus der Kanzlei, was wirklich eine ganze Menge ist. Und diese 115 Leute haben wir in 10 Gruppen unterteilt und die durften und konnten innerhalb von eineinhalb Tagen diesen Prozessablauf, den ich vorhin beschrieben habe, einmal durchleben. Das Thema war sehr spannend und das ist super relevant, nämlich wie können wir uns als Kanzlei im Zeitalter von AI als nutzerzentrierter Rechtsdienstleister aufstellen? Eine absolut relevante Frage.
Ja, und, scharf.
Sozusagen über diesen Prozessablauf, wir als Workshop-Leiterinnen führen dann die Mannschaft quasi über die Zeit, der Workshop kann einen Tag dauern, kann aber auch 5 Tage dauern, in dem Fall war es 2,5 Tage, führen wir sozusagen Schritt für Schritt durch die Methodik und wir haben am Ende dieser eineinhalbtägigen Phase 10 anfassbare Prototypen bekommen, wie die Kanzlei intern und extern sich nun künftig mit AI-Themen beschäftigen kann. Das bedeutet, wir haben am Ende von nur eineinhalb Tagen ganz tolle Ideen, womit jetzt die interne Mannschaft weiterarbeiten kann oder auch im Zusammenhang mit uns externen Beratern da an der Stelle auch ins Projekt einzusteigen. Also ist selbst ein eineinhalbtägiger Workshop kann eine Grundlage für so vieles setzen. Und das wollte ich an der Stelle vielleicht mal teilen. Es geht also wirklich nicht nur darum, so ein Erlebnis zu haben mit so einem Workshop, wie geht es, sondern einfach auch Ergebnisse zu liefern, mit denen ich nachher weiterarbeiten kann. Das ist vielleicht so ein ganz schönes Beispiel, um zu sagen, aha, wie groß sind denn so Workshops? Die können mit 5 Leuten stattfinden, aber es können eben auch 115 Teilnehmer sein.
Irre spannend, ja. Und gerade, ich glaube, was du sagst, vor allen Dingen wichtig, dass sie eben divers besetzt sind, nicht? Damit nicht nur alle, die genau gleich denken, sozusagen versuchen, eine Lösung zu finden, sondern eben die anderen Perspektiven auch mit reinkommen, die verschiedenen Sichtweisen und da in diesem Austausch der Ideen und der Ansätze dann eben was ganz Spannendes passiert, bis hin zu Innovation. Ja, es ist, also Innovation ist ja auch ein breiter Begriff, sage ich mal. Aber grundsätzlich diese Offenheit, also Thema Mindset wieder zu haben, zu sagen, wir setzen uns mal für einen Tag, anderthalb Tage zusammen, um mal auch unabhängig vom Tagesgeschäft rauszukommen, wirklich mal den Kopf ganz, also auf eine andere Art und Weise drauf einzulassen, so eher die Problembetrachtung und nicht immer nur so operativ, hier brennt's und hier schnell und da irgendwie so eilig dringend und so. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch entscheidend, wenn man über Innovation generell sagt, das passiert nicht einfach so und das passiert auch nicht nebenbei, sondern muss sich die Zeit dafür nehmen und die Zeit schaffen, ja. Wie ist da deine Erfahrung? Das ist jetzt ja ein irre Beispiel, dass so viele sozusagen dran beteiligt sind. Das ist aus meiner Wahrnehmung, glaube ich, etwas ungewöhnlich, also total cool. Aber normalerweise braucht es ja schon so einen Impulsgeber, würde ich sagen, intern in einer Organisation, welcher Form auch immer, und dann auch irgendwie ein Buy-in, sage ich mal, oder eine Unterstützung aus einem Entscheidergremium, dass die Zeit für solche Projekte freigegeben wird, nicht? Also das ist, glaube ich, auch nicht immer nur leicht und nicht immer nur so ein No-Brainer zu sagen, ja klar, machen wir, sondern das Tagesgeschäft ist ja meistens sehr dominant, und Ressourcen und Zeit knapp. Und was würdest du empfehlen oder was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man anderen, die jetzt sagen, ich würde gerne auch so was machen, was sind so Argumente, die helfen? Du hast das ja am Eingang eigentlich schon erzählt, bei dem Siemens so, oh Gott, ohne Legal Design können wir es uns nicht mehr leisten zu arbeiten. Aber wenn du jetzt so Leute triffst, die da das gerne machen würden, aber jetzt noch nicht, sage ich mal, die Entscheidungsbefugnis haben, es einfach umzusetzen, was sind da so gute, ja, Argumente für die Entscheider vielleicht?
Also das Beste für Leute, die jetzt so ein Buy-in haben wollen, ist tatsächlich sich, also grundsätzlich zum Innovationsmindset vielleicht auch nochmal, wann hat man ein Innovationsmindset oder wie kann man damit anfangen?
Ja.
Die erste Voraussetzung ist, dass man dazu in der Lage ist, sich mit dem Status quo auseinanderzusetzen und diesen zu hinterfragen. Das kostet überhaupt kein Geld, sondern das ist tatsächlich nur im Kopf.
Ja.
Sozusagen den Mut zu haben oder auch quasi das braucht ja auch noch nie mehr viel Zeit, aber einfach mal fragen, ist denn das, was hier gerade vorhanden ist in meiner Organisation, in meiner Abteilung, auf meinem Schreibtisch, ist es state of the art? Ist es wirklich gut oder ist es eigentlich überhaupt nicht gut und kann ich es verbessern? Und jeder wird wahrscheinlich sozusagen darauf kommen, dass es verbesserungsfähig ist. Und da sind wir schon am Thema Innovation. Das ist
Ja,
der erste
ja,
Start
ja.
für Innovation. Innovation bedeutet nicht grundsätzlich, dass ich immer gleich auf disruptive Elemente schauen muss. Es gibt ja, wir unterscheiden in der Innovation inkrementelle und sozusagen disruptive Innovation. Disruptive Innovation ist wirklich das, was alles sozusagen schlägt und komplett unverhofft durch die Ecke, um die Ecke kommt und alles Bisherige auflöst. Das wäre echte Disruption, ja. Aber die inkrementelle Verbesserung ist auch innovativ. Oh, ich muss mich aber genauso damit beschäftigen.
Ja.
Und das ist sozusagen tatsächlich so der nächste Punkt, der vielleicht in die Köpfe rein muss oder womit man beginnen kann. Also den Status quo hinterfragen. Das ist der erste Start. Der zweite Punkt, den ich hier empfehlen kann für diejenigen, die Buy-in haben wollen, aber ihn vielleicht noch nicht haben, nicht genau wissen, wo sie anfangen, sind zwei Dinge. Erstens, erstmal sich überlegen, mit wem arbeite ich hier eigentlich immer zusammen? Sind es denn Kunden oder sind es irgendwie interne Kunden, die ich bediene? Und der erste Schritt wäre, wenn ich eben diese Status quo hinterfragen möchte, Fragen an diese Betroffenen zu stellen, meine Stakeholder. Das heißt, Fragen zu stellen. Was brauchst du eigentlich? Was ist eigentlich, wenn ich dir, keine Ahnung, ein Schreiben schicke? Wie fühlst du dich? Verstehst du das oder verstehst du es nicht? Also das ist sozusagen der allererste Schritt in die Richtung Innovation und sich mit so etwas auseinanderzusetzen. Das sind alles Sachen, die 0,0 Geld brauchen, die eigentlich relativ Zeit unaufwendig sind und die einem wirklich nur im Kopf ansetzen. Und was wirklich dann auch in Richtung schon einen Schritt weiter, vielleicht in Richtung Überzeugungstäterschaft für die Entscheider gehen kann, ist, dass ich Zahlen präsentiere als Mitarbeiter. Zahlen im Sinne von messbaren Punkten. Denn hier haben sehen wir sowohl in Inhouse-Abteilungen als auch in, vor allen Dingen auch in Kanzleien, da sehen wir ein ganz großes, also eine ganz große Lücke, so können wir eigentlich sagen. Mhm. In Rechtsabteilungen wird häufig nicht gemessen, wie erfolgreich Workflows sind, wie erfolgreich Prozesse sind, wie oft ein Vertrag hin und her geht, wie viel Zeit ein Mitarbeiter an dem Aufsetzen eines Schreibens sitzt, wie häufig es zu Missverständnissen kommt, wenn es um Verträge, wenn es um interne Richtlinien, wenn es um eigentlich alles geht, was die Rechtsabteilung hat. Und das ist ein ganz großer Fundus, um hier auch bei Entscheiderinnen und Entscheidern vielleicht Geld locker machen zu können. Denn wenn ich nämlich präsentieren kann, für diesen Vorgang brauchen wir Stunde hier, Stunde da, 25 Mal angefasst dort. Es sind 25 Personen beteiligt, obwohl man, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht nur eine Person braucht. Das sind so Anfänge, wo man irgendwie nachdenken kann, aha, Status quo ist vielleicht nicht ideal. Aber erstmal so eine Momentaufnahme zu schaffen, das fehlt in ganz vielen Abteilungen. Und damit kann man loslegen. Und der große Vorteil der sozusagen messbaren Punkte, der sogenannten dann KPIs später, ist ja, dass ich eine Nullmessung habe, die vielleicht nicht so schön aussieht. Wenn ich dann aber einen Verbesserungsprozess herbeigeführt habe durch Einsatz von Technik, durch Einsatz von vielleicht auch einem Legal Design Projekt, um etwas inhaltlich zu verbessern, dann kann ich danach diese Messpunkte nochmal neu analysieren und kann eben sehen, wie erfolgreich war denn eigentlich meine Maßnahme? Und das fehlt in vielen Abteilungen. Und es ist so eine ganz grundsätzliche Denke, wie man quasi an so Projekte herangeht. Ich kann nur sagen, die KPIs sind total wichtig, wenn ich einen Entscheider dazu bringen will, so ein Projekt in so ein Projekt zu investieren. Und Zahlen überzeugen ganz viele Entscheider. Und wenn ich plakativ darstellen kann, wie ineffizient ein Prozess oder ein Vorgang oder auch ein Inhalt ist, weil also wie kann ich sozusagen beweisen, dass Inhalte schwer verständlich sind bei Verträgen oder bei Compliance-Richtlinien oder was auch immer du intern hast, Templates. Das ist die Anzahl der Anfragen, die wieder zurückkommen in die Rechtsabteilung. Und auch das kann ich messen. Ich kann jeden Tag messen, wie oft ruft mich ein Mitarbeiter aus den Business Units an, wegen einer Compliance-Richtlinie X, Y und Z. Da kann ich eine Strichliste drüber führen, die kann ich aber auch Excel überführen, ja. Aber dann habe ich sozusagen wirklich erstmal, dann kann ich jemandem was präsentieren, dann kann ich sagen, hey, dieser Prozess läuft irgendwie nicht so ganz rund. Lass uns den doch mal hinterfragen. Und das ist der Ansatzpunkt. Also zu deiner Frage, wie kann ich anfangen? Muss nicht teuer sein. Passiert
ja mega.
Und ist Eigeninitiativ zunächst und mit einfachen Mitteln durchzuführen.
Absolut. Ich habe auch gerade an die wirkliche Strichliste gedacht. Wirklich, du, keep it simple. Selbst damit kann man starten. Und ich glaube, das ist, was du sagst, ist ganz, ganz entscheidend. Man muss nicht sofort schon perfekt hier und da alles Mögliche aufsetzen, große Projekte etc., sondern man muss erstmal überhaupt den Status quo erheben. Und das ist überhaupt, den Gedankenschritt zu leisten oder, sag ich mal, in das Mindset zu kommen, da hast du vollkommen recht, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, weil auch die meisten ja in ihrem Alltag im Stress sind, gerade in der juristischen Branche ist das ja auch ein Thema. Das Volumen steigt, die Ressourcen nicht, die Komplexität steigt auch. Aber alleine, und das kann ich sozusagen aus Entscheidersicht auch immer total nachvollziehen, die Pain Points aufzuführen, ja, und auch einfach mal darauf aufmerksam zu machen, hier und da verlieren wir Zeit, das ist super umständlich, super mühsam, super redundant und das kostet uns, also fast schon dann den Bezug zu den Kosten zu ziehen, sehr viel Geld. Also diese betriebswirtschaftliche Betrachtung am Ende des Tages mit einer Perspektive, dass es doch auch besser gehen könnte und alle dann auch irgendwie mehr Spaß an der Arbeit hätten, ja, weil es ist die schlechte Prozesse machen ja keinem Spaß, sage ich mal. Und ich weiß, es gibt noch so einen lustigen Satz von vor ein paar Jahren, als der ganze Hype um Legal Tech war und ich glaube, wir haben auch ein paar Mal drüber gesprochen, also auf Englisch gesagt oder übersetzt gesagt, nur weil man ein Prozessor ist, heißt es nicht, dass man den 1:1 so übernehmen sollte ins Digitale. Also nach dem Motto, bitte keinen schlechten Prozess einfach digitalisieren, sondern das sind dann auch die Chancen zu sagen, wie kann man ihn vielleicht komplett neu aufsetzen. Ja, und da denke ich, ist Legal Design im juristischen Kontext ganz, ganz entscheidend, weil manche Art und Weise, Dinge zu handhaben, ja auch extrem veraltet sind. Und die sind dann schon vielleicht seit 15 Jahren, machen wir das schon immer so. Und das hat ja auch lange sich bewährt. Und ich finde, hier sind wir dann auch schon ganz stark an dem Schnittstellenpunkt zu Change Management, da kommen wir gleich zu. Es ist natürlich Veränderung, trifft nicht immer nur auf Begeisterung, ja. Und da kommen ja auch Ängste ins Spiel. Und deshalb ist es umso wichtiger, die ganzen Stakeholder, wie man sie ja auch nennt, alle mit ins Boot zu nehmen. Wie sind da deine Erfahrungen bei so Workshops, wo du initial vielleicht auch so ein paar Skeptiker dabei hast, die sagen, ja, das ist ja hier alles, das brauchen wir nicht und wieso und das klappt doch super. Es ist ja auch wichtig, das Bisherige zu wertschätzen. Das hat uns ja sozusagen bis hierhin gebracht. Aber wie kann man die dann mit ins Boot nehmen? Also wenn die Entscheider, sage ich mal, auf betriebswirtschaftlicher Ebene verstanden haben, ist eine gute Initiative, let's do it. Wie kriegt man dann die anderen sozusagen im Team mit on board, vielleicht in solchen Workshops, zu sagen, ja, stimmt eigentlich, ist gar nicht so toll, wie wir das aktuell machen.
Also tatsächlich, die Skeptiker sind mir oft die Liebsten, weil die dann Aha-Moment mitnehmen können. Ja? Also die, ich habe da gar keine Angst davor, sondern im Gegenteil, wie sozusagen kann man die bekommen, ganz, ganz klar durch Erleben der Methodik, ja, durch Anwendung der Methodik. Und das heißt, es bedarf natürlich sozusagen wirklich der Bereitschaft, sich zumindest mal einen Tag oder wie lange halt auch immer wir da ansetzen, darauf einzulassen. Und ich habe so oft tatsächlich, ich mache immer davor sozusagen eine Erwartung oder frage die Leute, was sie sich von dem Tag erwarten, wie vielleicht auch dieser skeptische Aspekt, und der ist auch vollkommen okay, das darf ja auch jeder haben, wenn was unbekannt ist, ist vielleicht erstmal, ja, weiß ich nicht so genau, ja. Aber ich mache ja dann am Schluss sozusagen, nachdem wir Phase für Phase durchlebt haben, und diese Workshops oder auch die Projekte, die sind ja nicht nur, sind zwar einerseits anstrengend, aber ich habe so oft die Aussage, ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass man in so kurzer Zeit wirklich auf den Kern des Problems kommt. Mhm. Das sind zum Beispiel gängige Aussagen. Und ich bin total überrascht davon, dass ich selber kreativ werden kann in einer Umgebung mit Leuten, wo wir sonst viel uns um Text zum Beispiel eigentlich nur kümmern. Das ist sozusagen auch etwas, was ich als Erlebnis vielleicht hier mitgeben kann. Und so dieser Drehmoment von den Skeptikern, der passiert eben oft im Laufe des Workshops, ja, im Laufe der Tage, im Laufe des Projekts, wo dann so die Erkenntnis durchsickert, ja, stimmt, ich kann es ja eigentlich auch mal ganz anders probieren, und es ist eben nicht so, dass ich dadurch einen Nachteil habe, sondern im Gegenteil, ich hatte Spaß, ich hatte eine gute Zeit mit meinem Team, denn ein ganz toller Seiteneffekt eigentlich oder Nebeneffekt von so Zusammenarbeiten ist, dass wir Leute wild zusammenwürfeln, die sonst vielleicht nicht zusammenarbeiten. Und ja, das Teamelement und wie man zusammen als Team funktioniert, weil jeder, und das ist ein Prinzip auch im Legal Design, jede Stimme zählt genau gleich viel. Wir arbeiten also nicht hierarchisch, sondern wir versuchen jegliche Hierarchie in diesen Workshops und Projekten auch aufzuheben. Wir wollen die Stimme des oder derjenigen, die sonst nicht gehört wird, an Bord bringen, weil sie genauso wichtig ist wie alle anderen. Und dieses Erlebnis kriegt man in so einem Workshop zum Beispiel, wenn man sich darauf einlässt und eben alle Hierarchiestufen auch mit einlädt. Auch das ist sozusagen eine Bereitschaft. Und wir können alle voneinander lernen. Und das ist oft auch so diese Aussage der Skeptiker, die da am Schluss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht, ich bin wirklich einen Schritt weitergekommen, ich habe die Angst davor verloren, vielleicht ein weiterer Effekt, auch mal wirklich ein schlechtes Scribble, irgendeine Zeichnung zu machen, die gar nicht gut sein muss, aber um Ideen anfassbar zu machen, kann man eben oft mit einfachen Zeichnungen sehr viel schneller erklären, und das lernen die Leute auch in so einem Prozess, und sie lernen eben miteinander arbeiten, und sie lernen auch am Schluss, ich habe ja gesagt, wir überführen das dann immer in Prototypen, wir arbeiten an Ideen, sie lernen eben auch, dass die beste Idee eine ist, die nicht eine Person hat, die dann eins zu eins umgesetzt wird, sondern die besten Ideen sind auch die, die mehrere Blickwinkel erstmal beinhalten, aber die auch mehrere Leute gemeinsam entwickeln. Und dieses Erlebnis kann man genau mit so einem Workshop haben. Und es ist sozusagen die Grundlage für eine freudvolle Zusammenarbeit im Team. Wirklich, ich kann es gar nicht anders funktionieren. Das ist vielleicht ein altertümlicher Ausdruck, aber irgendwie ist es sozusagen dieser, ja, der Spaßmoment. Es ist irgendwie auch die Zeit drin davon. Und am Ende sind alle erschöpft, aber froh.
Das ist total. Kann das nur bestätigen. Auf jeden Fall. Gerade auch, ich glaube, im juristischen Umfeld auch, dass irgendwie sich daran zu gewöhnen, dass es eben nicht perfekt sein muss, die
Genau.
Zeichnung, ja, sondern auch wenn man so Klickdummies baut, am besten auf ein Papier malen, die kleinen Buttons, weil wenn man sie schon wieder mit dem Computer dann irgendwie so ein Mockup baut, dann kann jeder sagen, nee, also den Button finde ich jetzt zu rund oder zu rot oder zu grün. Und wenn es aber simpel mit Bleistift ist, ist die Hemmschwelle, also ist es was ganz anderes. Die Kritik, die Art der Kritik geht eher um, was soll es können und nicht, wie schön ist die Zeichnung, weil offensichtlich ist das nicht das Endresultat. Und ich glaube auch, was so Ideen angeht, das Gemeinsame, aber auch, dass es nicht der erste Impuls ist, sondern gemeinsam durch den Austausch, durch das gemeinsame daran arbeiten, durch das Validieren von Prototypen, reifen diese Ideen und werden erst zu einer richtigen Idee.
Ja.
Und ich glaube, was vielleicht noch zu ergänzen ist zu dem Punkt Kreativität, ich wusste gar nicht, dass ich kreativ sein kann. Kreativität bedeutet ja nicht, dass man Bildchen malt oder mit bunten Post-its arbeitet, sondern dass man in der Lage ist, neue Ideen zu generieren oder aus verschiedenen Aspekten und Sichtweisen neue Ideen zusammenzusetzen. Also dass der Kreativitätsprozess hat am Ende mit, sage ich mal, dem Malerischen, ja, oder Grafischen nichts zu tun, sondern es ist eher auf ja wirklich Kreationsebene. Und das finde ich ganz, ganz besonders. Lass uns doch noch darüber sprechen, wie es dann weitergeht. Also nach erfolgreichen Workshops oder auch Projektstarts, hast du da ja, wie soll man es nennen, Erfolgsfaktoren vielleicht für wirklich erfolgreiche Implementierung von solchen Projekten? Was würdest du empfehlen, wäre hilfreich, wenn man schon gestartet hat und die Skeptiker an Bord hat und irgendwie alle haben jetzt richtig Elan, was sind wichtige Faktoren, die du denjenigen auf den Weg geben wollen würdest, zu sagen, wenn ihr das beachtet oder die und die Punkte berücksichtigt, da habt ihr richtig gute Chancen.
Also tatsächlich auch hier wieder kommen die KPIs eigentlich zum Tragen, weil wir nämlich da ja dann die Messpunkte haben, wenn wir also zum Beispiel also mit einer anderen Firma haben wir die AGBs, international sagen gültige AGBs, designt, also redesigned, gemacht. Wir haben es also komplett vereinfacht. Wir sind sagen von, ich glaube, irgendwie, keine Ahnung, es waren vielleicht 5000 Worte runter auf 1000 Worte gekommen, und haben sagen mit Hilfe eines Farbschemas zum Beispiel bestimmte Themen eingeordnet. Wir haben viele Infografiken eingebaut an den Stellen, wo es kompliziert wurde in den AGBs, bei Lieferbedingungen zum Beispiel, da oder auch Zeitpunkten, wann gekündigt werden kann. Das haben wir mit so ganz einfachen visuellen Elementen den Leserinnen auch geholfen, die Inhalte zu verstehen. Und am Ende sozusagen auch noch gebrandet in dem sagen CI der Firma, für die wir das gemacht haben. Da hatten wir eben den Pain Point am Anfang gesehen, und das war eben Teil eines Messvorganges, eben Nullmessung. Das ist also wirklich unglaublich viele Anfragen von nicht nur Kunden, sondern auch von den Verkäufern. Und das ist eben auch ein ganz anderer und guter, wichtiger Aspekt, den Verkäuferinnen im Unternehmen gab, wenn sie bei Verträgen etwas nicht verstanden haben. Und die Anzahl der Anfragen lag da so wirklich innerhalb eines halben Jahres, glaube ich, bei 2000 in die Rechtsabteilung. Also richtig viel. Das ist sozusagen fast eine eigene Stelle gewesen, die immer wieder die gleichen Fragen beantwortet hat. Und jetzt kommt eben wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte. Nach dem Redesign-Prozess sind die Anfragen nach 2000 abgeschlossenen Verträgen auf null gesunken. Also das musst du dir vorstellen.
Total.
Und das ist echt richtig viel. Und also das ist sozusagen etwas, womit man wirklich hausieren gehen kann oder die
Wahnsinn.
Skeptiker überzeugen oder eben auch sagen kann, weil du ja gefragt hast, was gibst du denjenigen auf dem Weg? Ich sage, messen,
Ja.
messen. Und
Ja.
sozusagen auch sich vielleicht Beispiele anschauen, sich aber auch damit auseinandersetzen, was würde bei mir denn passen und wie kann ich denn tatsächlich da einfacher werden. Vielleicht darf ich noch mit einem Missverständnis auch aufräumen, weil wenn es um Vereinfachung geht, im Recht, gerade wenn es um Verträge oder um Inhalte geht, dann kommt oft sozusagen die skeptische Frage, ja, aber bedeutet denn Vereinfachung eigentlich, dass sozusagen der rechtliche Gehalt verbessert wird? Und hier ganz klar nein. Also wir sind Legal Designer, weil wir nicht nur Design Thinking anwenden, sondern eben auch das Thema Recht beherrschen. Und diese Kombination aus Recht, und dem Design. Das ist genau Rechtsdesign, Legal Design. Wir müssen immer sicher gehen, dass der Rechtsinhalt weiterhin in seiner Essenz vorhanden ist. Das heißt, wir können nicht einfach sozusagen nur zwei Worte schreiben und gut ist, sondern wir müssen sicher gehen, dass die Dokumente, dass die Verträge auch rechtssicher sind. Und das ist vielleicht dann nochmal ein wichtiger Aspekt hier. Deswegen, falls diese Frage jetzt bei den Hörerinnen und Hörern aufkommt, es geht nicht darum, die Rechtsposition zu verbessern, sondern es geht einfach nur darum, verständlicher zu werden und sozusagen auch für Menschen Verträge und Inhalte zu verfassen, die keine rechtliche Ausbildung haben. Denn wir können nicht erwarten, dass jeder unseren Fachjargon versteht. Und aber zu deiner Frage nochmal zurückgehend, was sage ich demjenigen? Messt die Nullmessung, macht ein Projekt, vereinfacht und messt nochmal und schaut, wie die Erfolgszahlen aussehen. Das ist die beste Überzeugung für einen selbst, aber auch für diejenigen, die entscheiden, ob etwas eingekauft wird oder nicht.
Absolut. Ja, und ich denke, als Ergänzung vielleicht noch, es ist auch wichtig, dass jemand das Ownership dafür übernimmt, nicht intern, nicht? Also nicht, dass dann so alle gehen aus dem Workshop, sagen, super, und dann so, also ich habe mich jetzt nicht verantwortlich dafür gefühlt. Also, dass man vielleicht zu Beginn oder zum Ende hin sagt, okay, was sind die Next Steps und wer bis wann? Ja, was? So.
Sagen, ergänzend dazu, das ist, du hast es vorher ja kurz angemerkt, letztlich ist Legal Design ein perfektes Mittel für Change, weil wir hier Change erleben, ohne dass wir es Change nennen. Und in diesem Change-Prozess, wie ist sozusagen aus der Change-Lehre, wie machst du oder wie kannst du Change eigentlich nur gut und erfolgreich durchlaufen, indem du die Betroffenen zu Beteiligten machst? Das ist ja der Satz, den wir vielleicht kennen aus dem Change-Management. Und das ist genau der Fall, was wir in Workshops, in Projekten, wenn wir interdisziplinär arbeiten, auch haben. Wir beteiligen die Leute. Und diese Beteiligung macht die Leute eben dann auch zu den Verantwortlichen, die du gerade beschrieben hast, weil sie nämlich plötzlich merken, aha, ich kann und muss und darf Einfluss nehmen. Und nur so kann ich den Change auch begleiten. Denn es hilft überhaupt nichts, etwas zu entwickeln. Das haben wir oft genug in schiefgegangenen Change-Management-Prozessen erlebt, dass sich jemand ausdenkt in der Führungsriege, okay, ab morgen funktioniert's nach den Regeln 1, 2, 3, 4, dann werden die Regeln irgendwo ausgehangen oder per E-Mail verschickt und dann wird erwartet, dass das Unternehmen jetzt nach den neuen Regeln tickt. Das ist sozusagen die größte Verhinderung von Change. Wenn ich aber die Leute beteilige und sie mitnehme, zum Beispiel in solche Workshops oder Projekte, dann habe ich auch die größten Skeptiker, das haben wir vorher im Gespräch schon gelernt, mit an Bord und sie sind Mitgestalter der neuen Ausrichtung, des neuen Vertrages, der neuen Templates, des neuen Legal Tech Tools, des neuen Prozesses, den wir gemeinsam entwickeln, damit wir wissen, an welcher Stelle können wir Tools einsetzen. Das ist das Geheimnis und bringt mehr Teamwork und wirklich ein besseres Miteinander und Change wird möglich. Es ist tatsächlich
absolut. Ich habe noch einen Impuls, also so einen Gedanken zu dem Beispiel, was du genannt hast mit den 2000 Anfragen. Wenn man nämlich nicht so vorgeht wie ihr, könnte man ja auch einfach sagen, Mensch, wir bauen hier eine FAQ-Seite zu dem Dokument oder wie so ein Helpdesk, ja. Und da, wenn das ja immer wieder die gleichen Fragen sind, kann man sich einfach danach lesen. Aber es würde das Problem nicht lösen. Genau. Nur weil man jetzt, sage ich mal, ein Workaround baut, wie andere damit klarkommen sollen, hat es trotzdem die Verständlichkeit nicht erhöht. Und ich bin ja auch keine Juristin, von daher bin ich ganz dankbar, wenn es verständlichere juristische Texte und Zusammenhänge gibt, weil dieses sogenannte Legalese, wie man das nennt, wirklich für Nicht-Juristen teilweise schwer verdaulich ist. Und deshalb, ich bin sehr dankbar über all diese Initiativen, die unser nicht-juristisches Leben wirklich erleichtern.
Du kennst ja sicher die World CC, das ist diese Vereinigung für Commercial Contracts, die ich glaube 60.000 Mitgliedsunternehmen weltweit oder so weiter hat. Und die macht ja immer eine Umfrage oder von Zeit zu Zeit Umfragen. Und eine Umfrage, die sie gemacht haben vor 2, 3 Jahren, glaube ich, hat ergeben, dass 88% aller Unternehmerinnen und Unternehmern ihre Verträge nicht oder nur eingeschränkt verstehen können. Und bist du, Prototyp sozusagen, du bist in einem Digitech-Unternehmen, bist Unternehmerin ohne juristischen Hintergrund. Warum sollst du denn um Gottes Willen auch noch die Rechtssprache verstehen? Das ist, warum, also ist ja schon genug zu tun, sozusagen, ja. Das heißt,
wirklich,
ja. Der Perspektivwechsel auf das Zielpublikum in dem Fall. Und von uns Juristinnen und Juristen ist das Zielpublikum eben meistens nicht auch ein Jurist, sondern eben ein Unternehmer oder jemand, der irgendwie was verkaufen will. Ein, was auch immer. Jemand, der Recht sucht, ja. Das ist tatsächlich, das ist die Denkweise, die wir Juristinnen brauchen, die wir aber schlicht und ergreifend in der Universität nicht lernen. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Uns hat sich auch noch nicht geändert, obwohl wir vielleicht schon moderner geworden sind. Wir berichten auch diejenigen, die jetzt
da. Ein paar Kurse anbieten mittlerweile.
Ja. Naja, wirklich. Aber es ist, wir werden so nicht trainiert. Es ist einfach so. Wir setzen uns mit dem Recht auseinander, aber nicht. Das ist so ein bisschen so wie bei den Ärzten, die auch viel zu wenig darin geschult werden, wie sie mit ihren Patienten umgehen. Und wenn du dann eine Diagnose bekommst, die irgendwie besonders hart ist, dann brauchst du einfach Empathie an der Stelle, um sie jemandem zu übermitteln. Und wenn dir diese Empathie fehlt als Arzt, kannst du wirklich ganz schlimme Dinge verursachen. Und nichts anderes gilt im Recht, da geht es zwar nicht um deinen eigenen Körper, aber auch oft so Situationen, wo du dich vielleicht so fühlst, als ging es um deine eigene Person. Das ist und geht ja auch oft um deine eigene Person in vielen Angelegenheiten, wenn es jetzt nicht nur im Business-Kontext ist. Also das heißt, da gibt es so viele Parallelen eigentlich auch, womit man sich einfach erklären kann, warum es so wichtig ist, die Empathie für die anderen zu entwickeln. Und mit Legal Design kann man diesen Empathiemuskel trainieren. Das kann man vielleicht sagen.
Absolut. Ich glaube, gerade wenn man im Privatrechtlichen schaut, sind es ganz viele Ängste, die dann entstehen, weil man einfach als Nicht-Jurist wirklich keine Ahnung hat, was das für Konsequenzen haben könnte. Und es klingt alles sehr einschüchternd teilweise. Und also ich bin jetzt ja Gott sei Dank in der juristischen Branche und habe viel mitbekommen und lerne viel dazu. Aber also, und auch im unternehmerischen Kontext kann es auch so Risiken, Haftungsklauseln und also da sind schon Emotionen im Spiel, würde ich sagen. Und aber dafür ist die Sprache wahnsinnig trocken und kompliziert, was dann noch mehr Angst produziert, weil einfach diese Informationsasymmetrie gegeben ist. Also stimme ich dir total zu. Und das Empathische oder die Empathie, die zu lernen, ich glaube, das ist generell aber eine ganz wichtige, ja, wie nennt das, Kompetenz, würde ich das nennen, für die Zukunft, sei es in Rechtsabteilung oder in Kanzleien oder in generell Unternehmen, ja. Weil wenn wir auch so mal die Schleife zurückdrehen zu deinem Projekt mit der Kanzlei, das Thema AI, ja, da kommen ja auch nochmal ganz viele Ängste auf bei vielen, was bedeutet das für die Berufe etc. Aber vor allen Dingen finde ich, wenn ich jetzt aus Kanzleiperspektive schauen würde, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal einer Kanzlei in Zukunft, wenn ganz, ganz viele Dinge eventuell irgendwann, ja, wir nehmen jetzt mal den zeitlichen Druck raus, durch AI gelöst werden können? Was ist sozusagen, was unterscheidet mich dann als Kanzlei noch gegen eine andere? Und ich würde vermuten als Mandantin, es ist die Empathie und die Kundenbetreuung und die Kundenzentriertheit, dass mein Anwalt oder meine Anwältin mich versteht, mein Problem versteht, mein Business versteht, um mich dann sozusagen individuell beraten zu können, aber gewisse juristische Tätigkeiten auch vielleicht gerne an die AI auslagern.
Ja,
nicht? Da entstehen ganz viele spannende neue Möglichkeiten, wenn man sie als diese versteht, denke ich mal.
Und ich glaube, da muss man wirklich trefflich drüber nachdenken. Denken als Kanzlei zu sagen, wo sind denn da, wo ist da mein USP sozusagen? Wo bin ich als Berater tatsächlich unentbehrlich als Mensch?
Ja.
Und wie kann ich die KI einsetzen, dass sie mir möglichst viel Arbeit abnimmt für die Sachen, die ich nicht gerne mache? Der Währungstropfen und ich glaube sozusagen neben dem, was du gerade gesagt hast, die Empathie, sich darauf einstellen können, ist es natürlich schon auch nochmal die, würde man sagen, super Expertise, die du brauchst, zumindest im Moment, um auch beurteilen zu können, ob die KI richtig geantwortet hat oder dir das Richtige ausgespielt hat. Das heißt, diese Expertise wird der Mensch zumindest jetzt noch in der nächsten Zeit haben müssen. Wir wissen nicht, ob auch das irgendwann sozusagen aufgelöst wird. Aber es kommt natürlich schon auch mit einem Wermutstropfen, was, und das ist sicherlich nicht einfach für die Kanzleien, was das Businessmodell angeht.
Ja.
Das Businessmodell wird sich verändern, die Erwartungshaltung von Unternehmen, von sagen Mandanten, wird eine andere sein, wenn klar ist, dass viele Dinge mit der KI erledigt werden können. Die Frage wird tatsächlich sein, ist die Billable Hour dann noch das richtige Prinzip, um hier tatsächlich meine Rechtsdienstleistung zu verkaufen? Oder ist vielleicht ein anderes Geschäftsmodell nötig, damit ich attraktivere Produkte und Services verkaufen kann. Ja, das ist aber eine Diskussion, auf die sich natürlich, die Bewerber ist halt sehr bequem und ist sehr einträglich. Aber die Diskussion wird kommen und die Diskussion wird auch mit AI immer relevanter. Sie ist längst schon relevant, aber AI katapultiert oder beschleunigt diesen Prozess, meine ich jetzt schon nochmal ganz erheblich. Also
absolut.
Aber ich habe auch den Eindruck, die Kanzleien, die sich damit jetzt auseinandersetzen, sind gut beraten und sind diejenigen, die A, Technik anwenden können und auf der anderen Seite aber auch attraktive Modelle liefern können. Ja? Also ich könnte jedem empfehlen, besser gleich als gestern.
Ja, lieber mutig Early Adopter sein und irgendwie auf die Reise gehen, als sagen, nee, wir schauen uns das jetzt erstmal an und mal gucken, wie es bei den anderen läuft. Das ist ja so eine beliebte Haltung, gerade in der juristischen Branche, wie meine Erfahrung so auf jeden Fall zeigt. Gibt es bestimmt in anderen Branchen auch. Was ja ganz interessant ist, in dem Zusammenhang hatten wir ja auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, da gab es so eine Grafik, die ich letztens gesehen habe, und dann war es so die Schritte der Evolution im digitalen Bereich. So erster Schritt Digitalisierung, zweiter Schritt Integration, dritter Schritt Automatisierung und dann vierter Schritt KI. Und dann haben wir doch gesagt, also eigentlich haben sie den Schritt Null, also den wirklich ersten vergessen. Was ist so Human-Centered Design? So, wo sind wirklich die Probleme? Warum wollen wir sie angehen? Was ist daran nicht gut? Wie könnte man es lösen? Und dann kann man sich die ganze technische Implementierung, dann all diese verschiedenen Schritte anschauen, inklusive auch KI. Das heißt, wenn man sich überlegt, neue Geschäftsmodelle für Kanzleien, sollte man auch genau da wieder ansetzen. Wo drückt denn aktuell der Schuh und wie verändert sich vor allen Dingen, also der User im Sinne von des Mandanten oder der Mandantin? Absolut. Und wenn wir nochmal so den Vergleich zur Rechtsabteilung ziehen, die müssen sich, glaube ich, auch überlegen, so wie es in Zukunft läuft. Aber für die sehe ich das nochmal viel mehr als Chance, weil für Kanzleien sehe ich es auch als Riesenchance. Ich bin ja Betriebswirtin, ich sehe generell viele Chancen und nicht so groß die Bedrohung. Aber vor allen Dingen im Rechtsabteilungsbereich finde ich es total spannend zu sagen, oftmals sind sie nicht die beliebtesten im Unternehmen und werden eher so als Blocker und Verhinderer wahrgenommen, die dann last minute nochmal sagen, das geht nicht. Und ich glaube, für die ist es quasi eine Neuerfindung der Rolle. Ja, also nicht des Geschäftsmodells oder des Geschäftsmodells des Legal Departments, der Rechtsabteilung, sondern vor allem auch der Rolle, nicht zum Business-Verhinderer, sondern eher zum Business-Enabler zu werden und proaktives Risikomanagement betreiben zu können, indem man eben sagt, okay, wie sieht's aus aktuell? Was können wir, sage ich mal, durch die verschiedensten Ebenen, wenn wir die Schritte durchlaufen, so verbessern, dass wir den Vorstand, die Geschäftsführung, die anderen, sage ich mal, internen Kunden so viel anders beraten können, dass wir proaktiv auf Themen hinweisen, die vielleicht in einem Jahr relevant sind, sodass das Business sich dann darauf vorbereiten kann und nicht zwei Tage vorher mitbekommt, oha, jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Und ich glaube, das sind auch große Chancen. Und ich habe das Gefühl, dass in Unternehmen die Bereitschaft zu diesem Umdenken vermutlich etwas früher eintreten würde als im Kanzleiumfeld. Das ist eine reine Spekulation, wir wissen.
Ist tatsächlich auch gemein, denn da haben wir zwar immer jetzt noch die Beschränkung mit den aktuellen AIs, dass die eben noch nicht sicher genug sind und trotzdem wird ja viel irgendwie probiert. Aber wie du gesagt hast, ist eben auch total wichtig, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, sozusagen ist was sozusagen ist Innovation und AI und Legal Design, ist es dann vielleicht auch nicht mehr relevant, weil wir die AI haben. Also da muss ich nur sagen, die AI ist ja immer nur so gut wie die Daten, die sie in sie gespeist ist. Ja, natürlich, wenn wir bei generativer AI ist, dann müssen die auch auf Daten, Wahrscheinlichkeiten, LLMs zurückgreifen. Was ist das nächste Wahrscheinliche? Aber was dir die KI noch nicht abnimmt, auch da weiß ich nicht, wie sie es entwickelt, ist herauszufinden, was für ein Problem existiert denn eigentlich? Denn ich kann ja nur dann sozusagen eine Frage beantwortet wissen oder eine Antwort erfragen, wenn ich weiß, wo ist denn eigentlich mein Problem? Welches Problem soll man denn die KI vielleicht beantworten? Und auch hier ist Legal Design total super, weil es ist nicht nur eine kreative Problemfindungsmethode, sondern sie ist eben auch eine Problemfindungsmethode. Ja, das heißt, erstmal sich vergegenwärtigen, wo sitzen denn meine Probleme in den Business Units? Du hast ja gesagt, die Unternehmensrechtsabteilungen sind da vielleicht schon ein Stück weiter. Aber auch hier sozusagen werde ich nicht darüber hinwegkommen, zu hinterfragen, den Status quo, wo wir schon mal waren, zu hinterfragen, einfach zu gucken, wo sind denn meine Probleme? Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, manche haben ja auch schon so etwas wie Legal Operations Einheiten. Und die Legal Operations Einheiten sind ja prädestiniert dafür, genau diese, sagen wir mal, Enabler in Unternehmen zu sein und die Rechtsabteilungen dahin auch zu bringen, diese enablende Rolle einzunehmen. Und da vielleicht sei nochmal auch angemerkt, viele vielleicht oder auch manche nicht, aber es gibt ja von der CLOC, der Vereinigung der Legal Operations Leute, diesen Kreis, der in 12 unterteilt ist, der, keine Ahnung, wer ist im Projektmanagement, Einsatz von Tools und so weiter. Also all diese 12 Segmente lassen sich mit der Legal Design Methode behandeln und auch sozusagen mit ihr formieren. Und das ist vielleicht nochmal so eine ganz gute Information für Legal Operations Tätige. Ja, auch hier müssen wir immer schauen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen und die Probleme? Es hilft ja nichts, zu sagen, ja gut, wir führen jetzt ein super Projektmanagement ein oder ein gutes Tech-Tool, wenn ich gar nicht weiß, wo die Probleme der einzelnen Stakeholder sind.
Wofür?
Ja, wofür? Das ist so ein bisschen so der rote Faden durch unser Gespräch auch. Es ist immer die Frage dieses, warum ist etwas so? Welcher Nutzer hat welches Problem? Warum hat er dieses Problem und können wir es beheben? Und dieses können wir es beheben übersetzt in neue Ideen, anfassbare Prototypen und implementierbares, was wirklich funktioniert. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz kurze Bemerkung wert. Warum machen wir Prototypen? Prototypen, du hast es vorher gesagt, man kann auch mit Stift und Papier etwas zeichnen und jemanden vorlegen und sagen, würde dir sozusagen eine Funktion, die hier einen Button zeigt und hier vielleicht eine Schrift zeigt und da ein Bild, irgendwie würde die dir dein Problem lösen, ja oder nein. Und wenn ich das erkenne, dass es nicht funktioniert, kann ich es wieder wegwerfen, ja, weil es total simpel und günstig war in der Entwicklung. Aber diese Prototypen helfen eben auch, weiterzudenken und helfen eben auch gemeinsam, sich ein Bild von einer Lösung zu machen, die vorher nur irgendwie rumgewabert ist oder noch gar nicht da war. Oder sozusagen, wenn ich bisher nur mit Text umgehe, die dann irgendwie oftmals in irgendwelchen ellenlangen Word-Dokumenten landen. Ich kenne das selber aus der Versicherungsindustrie, wo ich tätig war. Da wurden Konzepte geschrieben. Diese Konzepte sind 1000 Seiten lang. Werden die gelesen? Nein. Also ich brauche die Übersetzung von der Idee, mein Konzept kann diese Idee formulieren, aber ich brauche ein anfassbares Ergebnis, um Leuten zu erzählen, so sieht es aus. Dieses so sieht's aus, darum geht's im Endeffekt. Ja? Und da sind wir einfach im Bereich User Interfaces. Alles ist Interface. Also die Oberfläche von Leakware ist ein User-Interface und ganz viele User-Interfaces. Ein Vertrag ist ein User-Interface. Alles ist ein User-Interface und wir können alles gestalten und verständlich machen. Und das ist tatsächlich also so eine Riesenchance für alle.
Wahnsinn, ich sehe es ganz genauso. Also es ist unglaublich. Ich würde auch vermuten, ehrlich gesagt, ja, dass diese 12 Kacheln oder wie viele es sind von diesem Legal Operations Diagramm, das kenne ich auch, dass am Ende des Tages, wie kommt man denn auf die 12 Kacheln? Ja, man hat analysiert, was sind denn typische Probleme, ja, die noch nicht gelöst werden. Das ist also eigentlich genau die gleiche Methodik, Legal Design angewandt. Und das Resultat sind 12 verschiedene Themenbereiche, wo man ansetzen kann als Legal Operations verantwortliche Person, ja. Mein Herz ist natürlich da riesig aufgegangen, als dieses Thema dann auch hier in Deutschland ankam vor ein paar Jahren, Legal Operations. Ich so, yes, die BWL zieht bei den Juristen ein. Ich lieb's ja. Also, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber am Ende, wo kommt's her? Ja, von der Painpoint- und Bedarfsanalyse, von der Problemanalyse, ja, weil es typischerweise das Thema Projektmanagement in der Form im juristischen Kontext wahrscheinlich ist noch nicht so weit verbreitet gewesen, ja. Und jetzt hat man da Tipps und Tricks, wie man das macht. Aber es muss ja auch nicht völlig neu erfunden sein, sondern es gibt branchenübergreifend tolle Best Practices, wie man Projektmanagement betreibt. Also ich glaube, da auch vielleicht manchmal so keep it simple. Man muss nicht alles neu erfinden, sondern es gibt tolle Dinge. Ich kenne das aus der Softwareentwicklung natürlich, die man da auch übernehmen kann in ganz andere Bereiche. Also aus der Softwareentwicklung lernend, agil, iterativ etwas zu tun, machen wir zum Beispiel auch im Marketing. Ja, und ich glaube, das ist einfach ganz spannend für die Juristen zu sehen. Mensch, für uns eigentlich auch spannend, also so diese Transferleistung zu machen, was können wir von anderen eigentlich lernen, die das schon irgendwie viel länger machen, ja, und auch gar nicht so, oh Gott, wir haben es jetzt erst erkannt, sondern ist doch cool, jetzt geht's los, ja. Also man muss sich da auch nicht schlecht fühlen, sondern Hauptsache man fängt an. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Zum Abschluss würde ich dich gern zwei Sachen noch fragen, für alle die, die jetzt auch anfangen wollen. Du hast ja ein Buch geschrieben. Ja. Was kannst du uns darüber noch erzählen, für diejenigen, die sich dafür vielleicht interessieren? Und das zweite, der zweite Aspekt meiner Frage ist, hast du Ideen und Tipps und Tricks, was Events oder Veranstaltungen oder andere Ressourcen noch angeht? Aber erst mal zu deinem Buch. Erzähl.
Na, also das ist das Legal Design Buch. Es ist erschienen auf Deutsch und auf Englisch. Also wir haben es auf Englisch geschrieben und Uwe hat es dann auf Deutsch rausgebracht. Das ist sozusagen tatsächlich einfach ein internationales Buch. Das finde ich super toll. Ja. Und es ist entstanden aus der Idee heraus, dass sowohl meine Mitautorin Mira Kimola als auch ich täglich, sie ist auch Legal Designerin und ist in Finnland, täglich Fragen einfach bekommt und bekam, wie kann ich denn mit Legal Design anfangen? Also sozusagen, wo kann ich ansetzen? Und genau das ist das Grund oder das ist die Antwort auf diese Frage, nämlich das sind die Legal Design Basics und nochmal sozusagen erklärt, um was geht's eigentlich, was machen wir damit, was kann man damit machen und wie kann man es auch selber anwenden? Wir haben wirklich so einen Schritt für Schritt Plan, Guide geschrieben, also wirklich so ein Praktiker-Leitfaden, was man da für Übungen machen kann, welche Schritte man geht in so Projekten, sodass man es einfach auch selber ausprobieren kann. Wir haben da drin cool. auch ein paar Use Cases und cool. Auch einen Beschrieb darüber. Wir haben uns auch überlegt, wie muss quasi die professionelle wie muss der professionelle Hintergrund eines Legal Designers sein, der wirklich ein Legal Designer werden will? Mhm. Welche Komponenten müssen da vorhanden sein? Und wir haben eben festgestellt, also auch aus dem Erlebnis, wie wir das beide jeweils geworden sind, aber auch sozusagen in der nochmal objektiven Draufschau, was man da eigentlich alles doch irgendwie können muss. Man muss ja nicht nur sozusagen juristisch geprägt sein und Designfähigkeiten haben, sondern man muss vor allen Dingen eben auch ein Facilitator sein, ein Moderator sein. Mhm. Man darf keine Angst haben, mit Entscheidern zu sprechen. Das sind schon alles so Skills, die man irgendwie mitbringen muss. Mhm. Das ist sozusagen tatsächlich, darum geht's in dem Buch. Ja. Und jeder, der damit jetzt sozusagen sich überlegt, kaufe ich das oder nicht, es gibt erstmal die 10 Legal Design Philosophien umsonst auf der Website. Da kann man schon mal irgendwie Probe lesen. Cool. Und da geht es so um die Grundprinzipien, welches Mindset, über das wir ja heute auch schon gesprochen haben, eigentlich wichtig ist, damit man überhaupt mal in so einen Mut kommt, überhaupt in diese Innovationsstimmung. Ja. Und genau das sozusagen ist das Buch. Genau. Und deine zweite Frage war, ob es zurzeit jetzt Veranstaltungen gibt. Also eine Veranstaltung, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der tiefer einsteigen möchte in Legal Design, ist der Legal Design Summit. Der hat gerade stattgefunden in Helsinki im September. Wir wissen jetzt nicht, ob es nächstes Jahr wieder stattfindet oder übernächstes Jahr. Nächstes Jahr, wenn er stattfindet oder auch übernächstes Jahr, wird er in einer anderen Form stattfinden. Wir sind gerade dabei, quasi da als auch Legal Designer weltweit zu überlegen, wie muss quasi die beste Interaktion sein, wie muss das beste Format sein. Mhm. Sicherlich ein Event, das sicher ganz zuvorderst genannt werden muss.
Ihr hinterfragt also den Status quo der Konferenz.
Ja, also es ist wirklich, ist lustig, haben wir auf der Konferenz die Veranstalter, das ist ja wirklich eine Non-Profit-Organisation, Non-Profit-Initiative, ursprünglich aus einem Kreis auch aus Helsinki. Das muss man schon wirklich bemerken. Es ist sensationell, was sie da auf die Beine stellen. Mit sozusagen No-Costs eigentlich. Und da war tatsächlich am Ende genau das, was du gerade sagst. Wir müssen unserer Methodik eigentlich auch treu bleiben. Jetzt haben wir sozusagen, hatten wir sehr viele Bewerber für Speaker und nur ganz wenige kamen dran. Und haben gesagt, das möchten wir eigentlich nicht. Wie sollen wir das denn in Zukunft machen, damit wir in so ein besseres, damit mehr Leute auch eine Chance haben? Denn wir sind mittlerweile in so einer weltweiten Bewegung im Design. Cool. Können denn mehr Leute irgendwie eine Chance haben, das auch zu erzählen, was sie machen? Oder irgendwie, ich meine, da gab es so tolle Beispiele aus dem Access to Justice Bereich, aus dem natürlich dem Bereich, den wir bis heute besprochen haben. Aber Legal Design ist breit gefächert mittlerweile, ja. Und das ist so toll. Also deswegen, das ist wirklich die sicher wichtigste Veranstaltung, Nicht vielleicht das hier.
Ich war auch zweimal da, beziehungsweise einmal und einmal war ein Kollege von mir. Es war ein bisschen kalt, aber mega cool.
Vielleicht aber auch auf der, ja, Helsinki ist halt natürlich.
Ja, war aber toll. Also ganz toll.
Total warm jetzt im September. Auch hier Climate Change ist. Aber zweite, vielleicht noch eine Veranstaltung, ist natürlich die Legal Geek. Die ist sehr groß, ist natürlich mehr auf Legal Tech gepolt, hatte eine Zeit lang einen expliziten Legal Tech Day. Jetzt ist ja mittlerweile sozusagen alles eins, was auch Sinn macht, weil nämlich Legal Tech und Legal Design meines Erachtens zusammengehört. Legal Tech ohne Legal Design macht keinen Sinn, habe ich schon immer gesagt. Und das ist bei der Legal Geek, kannst du eben beides finden. Und das sind sicherlich so die zwei großen Veranstaltungen, die ich jetzt mal hier nenne. Und vielleicht kommt demnächst auch eine, ich würde es noch nicht 100% ankündigen, aber eine größere Veranstaltung nächstes Jahr in Deutschland machen, gerne auch auf Deutsch. Dazu gibt es dann aber News, wenn es soweit ist.
Ja, wir waren ja zusammen sogar auf der Legal Geek und der Legal Design Geek, hieß sie, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Das war schon cool, fand ich. Aber wie gesagt, das haben sie jetzt wieder umgemodelt. Und es ist eine sehr große Veranstaltung, finde ich auch. Aber nichtsdestotrotz cool, auch international natürlich. Und den Bezug zum deutschen Event einfach ganz spannend, würde ich sagen, dass wir ja vor einigen Jahren schon mal ein Legal Design Retreat hatten. Von dir organisiert in Frankfurt. Ja. Und das war zum Beispiel auch mega. Und da kann ich nur, um jetzt so wirklich den Kreis vom gesamten Gespräch nochmal zu schließen, sagen, wirklich meine eigene Erfahrung nochmal, das waren so toll gemischte Teams und das war eigentlich nur ein Nachmittag und ein Vormittag. Also es war wirklich ganz kurz und es war aber so bunt gemischt, Kanzleien, Rechtsabteilungen, Techies, Legal Designer, BWLer, wie ich. Und wir haben so coole Dinge und so coole Ideen und kleine wirklich Papierprototypen innerhalb dieser noch nicht mal 24 Stunden, glaube ich, gebaut. Das war richtig toll und ganz toller Spirit und wirklich dieser Team-Spirit und dann haben alle vorgestellt und everyone was rooting for each other, also es war einfach ganz toll und ja, vielleicht gibt es davon ja eine Fortsetzung, mal schauen, wir bleiben gespannt. Und noch meine letzte Ergänzung zu deinem Buch, zu dem Werdegang, wie wird man eigentlich ein Legal Designer oder Legal Designerin und welche Voraussetzungen braucht es? Das ist auch ganz spannend zu den Fragestellungen, die wir auch in zwei anderen Folgen schon behandelt haben bei uns. Die Frage nach, was sind eigentlich mögliche Berufsbilder in der juristischen Welt neben der klassischen anwaltlichen Karriere? Ja, und Legal Design ist eben eine. Wir haben auch schon über Legal Prompt Engineering oder Legal Tech Engineering und sowas gesprochen, aber eben gerade auch da zu gucken, ja, ich kann, sag ich mal, auch ein Bachelor of Law oder Master of Law, vielleicht auch nur, ich sage nicht nur, sondern im Juristischen sagen sie ja oft dann nur das erste Staatsexamen haben. Also für mich ist das erste Staatsexamen, also Wahnsinn, jeder, der das hat, habe ich größte Hochachtung vor, muss ich sagen. Aber allein damit, sage ich mal, ohne das zweite, ohne das Referendariat, kann man auch in der juristischen Welt eine ganz tolle Karriere beschreiten, wenn man vielleicht auch gerade diese Kompetenzen hat, die Richtung Design Thinking, Empathie gehen und die in so einem klassischen anwaltlichen Beruf vielleicht gar nicht so zum Vorschein kommen können. Und das ganze Thema so Human-Centered Leadership ist ja etwas, was wir ja auch im LLI vorantreiben. Und ich glaube, das ist in der Zukunft noch viel, viel wichtiger, gerade in Zeiten von AI. Also spannend auch für die jüngeren Zuhörer von uns, zu sagen, Mensch, das ist auch eine Option, wenn der normale Track vielleicht gar nicht mehr so interessant wirkt, ja, sondern es gibt trotzdem ganz viele Möglichkeiten, in der juristischen Welt zu arbeiten, aber vielleicht mit ganz neuen Dingen, die zu kombinieren, so wie du.
Genau, absolut. Und wir haben ja auch hierzu ein Projekt sogar im LLI noch gemacht.
Stimmt,
perfekt. Die, Future Roles geht in Recht. Und da haben wir jetzt gerade den Research mehr oder weniger abgeschlossen, aber sozusagen sind eigentlich auch schon einen Schritt weiter. Aber was wir festgestellt haben, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, all diejenigen, die in diesen Hybridrollen mittlerweile tätig sind, egal ob Erstexamen oder auch Zweiexamen und dann anders orientiert, Zusatzskills sagen, sich drauf geschaufelt haben selber, alle die verbindet eigentlich eins, nämlich diese Neugier auf, was könnte ich noch damit machen. Aber auch so dieses, wo finde ich eigentlich meinen Weg? Es gibt gar nicht so viele Stellen, an denen ich mich jetzt hier so wirklich orientieren kann. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, hatten eins eben so dieses, die waren überzeugt, es muss auch anders gehen. Die waren eben diese Status quo Hinterfragenden. Waren sozusagen auch diejenigen, die intrinsisch motiviert irgendwie was anders machen wollen. Und die sind, das ist ja allein schon kreativ sozusagen.
Ja.
Dieser Vorgang, sich mit so etwas auseinanderzusetzen. Und was viele uns auch berichtet haben, was fehlt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal über Arbeitnehmer und Arbeitgeber uns unterhalten, ist auch der Umgang mit diesen hybriden Funktionen. Ja. Da ist oft noch nicht gelernt, wie setze ich die denn ein? Wie kann ich die denn einsetzen? Wie viel Raum brauchen die? Was bedeutet Innovation? Ja. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Legal Operations Manager oder einen Legal Tech Manager einstelle oder sozusagen Legal Engineer, was du auch gerade gesagt hast, was bedeutet das denn in der Ausführung meiner Tätigkeit oder meines Bereithaltens als Unternehmer an Struktur, an Ausstattung, an Zeit, an sozusagen auch Geld, sozusagen, das ist, also vieles ist da, trifft sozusagen Neugier auf Unerfahrenheit und alle müssen sich sowieso diesen den Raum erstmal gemeinsam erarbeiten. Und genau da haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, wo wir eben gesagt haben, lass uns erstmal irgendwie untersuchen, woran liegt ihr oder was ist der Status quo. Und wir haben jetzt eben hier diesen Status quo gerade, wie ich ihn beschrieben habe, rausgefunden. Und wir wollen jetzt eben im Schritt weiter dazu übergehen, so Role Models eigentlich zu haben, beziehungsweise also Leute zu installieren, zu denen man gehen kann, wenn man ähnliche Interessen haben. Also diese...
Wie zum Beispiel dich.
Wie sich die nennt, die ist dann quasi da angeflanscht und das ist eigentlich eine sehr gute Idee, weil der oder diejenige, die so merken, ich habe das ja auch in meiner eigenen Welt so erlebt, ich wusste, aha, irgendwie im Design ist irgendwas, was wir im Juristischen brauchen können, das muss man irgendwie zusammenführen und dann habe ich eben auch gebastelt und daraus ist dann das deutsche Legal Design Initiale vielleicht geworden und ich habe mir jahrelang den Mund fusselig geredet und die Leute haben mich angeguckt, wie im Bahnhof, wie Design und Recht, was soll das sozusagen? Ja, nicht so leicht, ja. Aber das sind so typische Werdegänge eigentlich, dieses, aha, ich entdecke etwas und du hast vorher selber über Kreativität gesprochen. Die Kreativität liegt ja also erwiesenermaßen auch darin, zwei Dinge zu verbinden oder mehrere Dinge zu verbinden, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Ja,
ja
und
komplett.
Das ist sozusagen sogar eine Kreativitätstechnik, die ich erlernen kann. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel einen unterschriebenen Vertrag, was hat der gemeinsam mit einer Uhr und wie präzise muss sozusagen dieser Vertrag sein, damit er genau dieselben Attribute hat wie eine gut laufende Schweizer Uhr. Wenn du das sozusagen dir vorstellst, dann, und ich mache diese Übung auch oft in Workshops, dann merkt man so, wie so die Schubladen aufgehen. Also so zwei Dinge zu verknüpfen, die nicht zusammenhängen.
Ja.
Und das sozusagen nur als Abschluss, das ist genau das, was die Leute mit Hybridberufen auch treibt. Sie wollen Dinge verbinden, nicht nur in einer Linie unterwegs sein, sondern sie wollen irgendwie mehrere Aspekte zeigen, mehrere Aspekte leben. Und das sind ja oft auch diejenigen, die super engagiert sind, weil sie Überzeugungstäter sind. Also die Hybrid-Berufsträgerinnen und Träger meines Erachtens sind die besten Arbeitskräfte, die man finden kann, weil sie Lust drauf haben. Ja? Und Lust haben
auf jeden Fall. Das ist
eigentlich ganz toll.
Ich denke auch, ich glaube, so als letzte Ergänzung, so, wenn man diese hybriden Berufsbilder in ein bestehendes System versucht zu integrieren, ich glaube, es ist ganz entscheidend, Wertschätzung, an diese Berufsbilder und nicht sagen, also wir sind alles hier Menschen mit juristischer Ausbildung ausschließlich und arbeiten nur im juristischen Kontext und ihr seid irgendwie anders, sondern zu versuchen, die zu integrieren auf eine wertschätzende Art und Weise. Da wird das Thema Kultur meiner Meinung nach ganz wichtig. Aber vor allen Dingen eben auch Führung, Und auch Führung ist ein Konzept, was in der juristischen Welt noch ausbaufähig ist, gerade Human-Centered Leadership. Und ich glaube, wenn man die Aspekte kombiniert und jeweils auch die Potenziale und Chancen sieht, die darin bestehen, dann also kann ich jedem Unternehmen oder jeder Kanzlei, die das so macht, sagen, wow, auf geht's, Weltherrschaft steht als nächstes an. Also ich bleib gespannt. Astrid, vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Wir werden alle möglichen Links in den Shownotes natürlich verlinken. Und bleib gespannt, was es vielleicht bald für News gibt bezüglich Events in Deutschland. Vielen Dank, Astrid.
Vielen Dank, Zoe, für die Einladung. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter sprechen.
Ich glaube auch. Vielleicht machen wir noch mal eine nächste Folge. Mach's gut, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal beim LegalCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website legalcare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakCare Podcast. Stay tuned!